Liebe Chormitglieder, ich finde es richtig klasse, dass ihr halt bei uns seid. Echt. Super. Da geht ihm sowas von Herz auf. Und das Lied, was ihr gerade gesungen habt, versteht ihr allgäuerisch? Ja? Das müsst ihr nachher nochmal singen. Ihr wisst doch, die Amerikaner, die sind ja zurzeit jeden Tag in der Zeitung, im Fernsehen, und die lieben doch immer das Großartige. Man sagt, everything is bigger and better in America. Und so lieben die große Männer. Und ich glaube, das Time Magazine hat vor einigen Jahren wieder mal die 10 wichtigsten Männer der Weltgeschichte gekürt. Und dann haben sie sich gesagt, das könnte man doch mit Frauen auch probieren. Und dann hat die Redaktion in der Konferenz diskutiert und sie kamen überein, dass man das mit Frauen nicht machen kann. Wisst ihr warum? Weil die 10 besten Frauen, die es je gegeben hat, außerhalb ihrer Familie nicht bekannt sind. Was sie damit sagen, ist nicht, die wollen damit nicht Frauen abwerten, sondern die sagen, es wird so viel, so Gewaltiges im Stillen geleistet, was niemand je zu Gesicht bekommt. Ich bin von so einer Frau erzogen worden, die würde in die erste Riege gehören, meine Mutter. Und ich glaube immer noch, dass das größte Geschenk, was Gott einem Menschen schenken kann, ist, das hat jeder bekommen, ist seine eigene Mutter. Wenn also neben Ihnen gerade zufällig eine Mutter sitzt, drehen Sie sich hin, gratulieren Sie ihr zum Muttertag. Jetzt gleich. Es gibt noch eine zweite Personengruppe, die im Stillen die wirklich entscheidenden Dinge leistet. Und das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie. Wo seid ihr? Steht mal auf. Ein paar sind da. Und dazu gibt es noch unsere Ehrenamtlichen, die zum Beispiel im Asylkreis Gewaltiges leisten oder im Besuchskreis oder beim offenen Mittagstisch. Stand doch hier gerade auch mal auf. Jetzt komm, los, hoch. Los. Da sind ein paar Geile aufgestanden, ich habe es genau gesehen. Ja, man sieht es nicht. Aber das ist genau der Zement, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Und im Namen Gottes sage ich euch Dankeschön. Nun, sind nicht alle in der Diakonie beschäftigt, nicht jedermanns Sache ist der Asylkreis oder der Besuchskreis. Damit wären wir doch eigentlich fein raus. Das haben wir delegiert. Wir sind doch heute so gut im Delegieren, oder? Jetzt haben wir Zeit für wichtigere Dinge, wenn das alles so wunderbar läuft, wie wir gerade gehört haben, oder? Nun, liebe Glücksritter und Glückssucher, lasst mich mit einer Frage beginnen. Bin ich gespannt, ob die Münchner das wissen. Woher stammt dieser Satz? Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind und von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden sind, worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit. Von wem stammt es? Wer hat es formuliert? Euer Münchner weiß es schon. Ob es ein Laubenau weiß, wo steht das? Vielleicht in der Verfassung des Freistaats Bayern oder im Vereinsformular vom HSV. Jetzt sage ich nichts mehr. Nein, es steht in der amerikanischen Verfassung, im Vorwort. Stellt euch vor, das Streben nach Glückseligkeit. Unglaublich, ja? Cool. Nun ist die Frage, wie komme ich eigentlich zu irgendeiner Form von Glückseligkeit? Nun, ich möchte euch gleich warnen. Jesus sagt zu den üblichen Wegen, nein. Wir denken zum Beispiel, es gibt eine gewisse Menge Glückseligkeit, wenn ich einen soliden Besitz habe. Jesus stellt uns einen Mann vor Augen, der endlich seine Scheunen gut gefüllt hat und sagt, liebe Seele, iss und trink und lass dir es gut gehen. Jesus sagt, du Vollidiot, heute Nacht gehst du über den Jordan. Seht ihr? Jesus sagt, dieser Weg führt nicht zum Glück. Oder ihr sagt, Glück liegt im Erleben. Ja, unsere ganze Gesellschaft ist eine Erlebnisgesellschaft geworden. Und ich habe das schon ausprobiert. Ich bin schon mit 16 quer durch Europa gereist. Ich habe gestern eine alte Lampe ausgegraben. Die habe ich mit 17 in Marokko eingekauft. Die hängt jetzt wieder bei mir in der Laube. Immer auf der Suche nach Erlebnis. Und Jesus sagt, da liegt das Glück nicht. Wer sein Leben bewahren will, der muss es verlieren. Ja, wie nun? Ja, wo? Ja, was? Nun, wir denken, glücklich bin ich, wenn andere für mich arbeiten oder singen. Jesus sagt, nee, pass auf. Jesus sagt, du musst dein ganzes Leben als Dienst leben. Du musst eine Dienerin sein. Das war damals und ist heute und bleibt morgen revolutionär. Viel revolutionärer als was Karl Marx geschrieben hat. Diener sein war damals überhaupt nicht angesagt. Weder bei den Griechen, bei denen ganz und gar nicht, noch bei den Juden. Und ich frage euch, warum hat sich Jesus ständig erniedrigt? Und zwar von Geburt an. Es war zum Beispiel weit unter der Würde eines Rabbi, dass man sich um besessene Ausländer kümmert. Jesus hat für einen besessenen Ausländer eine lebensgefährliche Schiffsreise unternommen. Die Demütigung, die er sich selber aufgelegt hat, hatte Methode. Es war ständig unter der Würde, dass man sich um Sklaven von römischen Beamten kümmert. Es war unter der Würde, dass man unreine Frauen berührt oder hochgefährliche Aussätzige, dass man sich mit unbedeutenden Kindern abgab oder unmöglichen Zollbeamten. Der Mann hat ständig seine Würde mit Füßen getrampelt. Das hatte Methode. Was war der Zweck? Ihr wisst ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr sowas schaut, da gibt es doch eine Fernsehsendung namens Dschungelcamp. Die Münchner kennen das, glauben, da schauen sowas nicht an. Gell? Warum? Frage ich mich. Lassen die sowas mit sich machen? Warum greifen die in Kakerlaken, essen Würmer? Nun, das hinterlässt doch einen Abdruck. Wenn ich mich entwürdige, wenn ich mich nackt zur Schau stelle, das erniedrigt mich doch. Warum mache ich das? Ich meine, beim Dschungelcamp ist die Antwort relativ schnell auf der Hand. Die tauschen ihre Würde gegen ein bisschen Ansehen und vielleicht Geld. Und ehrlich gesagt, mich freut es nicht mehr. Früher bin ich auch da gesessen, habe gelacht. Inzwischen denke ich, du arme Sau, was entwürdigst du dich so? Bloß damit man dich auf der Straße anspricht und sagt, du warst doch dabei. Versteht ihr, warum die das machen, ist relativ klar, aber warum macht Jesus das? Warum lässt er sich so erniedrigen? Einmal hat es auf die Spitze getrieben, ihr alle kennt diese Szene, das war an seinem letzten Abend auf Erden. Da hat er hat dieses große Fest ausgerichtet, ja? Er hat es organisiert, dass man da ein Lamm isst. Und dann ist er aufgestanden, hat so einen Sklavenschutz umgebunden, hat sich hingekniet und hat angefangen, den Jüngern die dreckigen Füße zu waschen. Das ging zu weit. Das war weit unter der Würde. Das war schockierend. So etwas darf man nicht machen. Und er hat es gemacht. Warum? Wenn das Ganze Methode hatte, was war der Zweck? Wisst ihr was? Er hat sich erniedrigt, um andere zu erhöhen. Und das ist der eigentliche Lohn eines Dieners. Das ist die Bezahlung, die eigentliche Bezahlung der Dienerin. Dass diese Tat, die ich tue, dem anderen so ein Stück Würde schenkt. Alle dienenden Berufe sind schlecht bezahlt. Und es wird sich nie ändern, solange der blaue Planet sich dreht. Der Lohn liegt nicht in der Kohle, die ich bekomme, sondern in dem Glück, dass durch meine Erniedrigung der andere ein bisschen erhöht wird. Und jetzt versteht ihr vielleicht, dass keiner von uns da ausgenommen ist. Das könnt ihr nicht delegieren. Die große Frage ist doch, durch das, was Sie tun, wird dadurch ein anderer Mensch erhöht? Ich will euch zwei Beispiele geben. Ich war kürzlich in Trier bei meiner Tochter und kam in so einen ziemlich abgewrackten Supermarkt und habe da was gekauft. Und da saß eine Kassiererin da und die hat, sowas habe ich noch nie gesehen in meinem Leben, die hat so rasend schnell diese Dinge eingescannt und eingetippt, hat ein fröhliches Lächeln auf dem Gesicht dabei, wünscht mir am Schluss noch einen schönen Tag Dann bin ich vor sie hingestanden und habe gesagt, wissen Sie was? Sie verdienen eine Lohnerhöhung. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wisst ihr was? Die Frau, die ist 20 Zentimeter gewachsen in dem Moment. Was ich sagen will, ich jetzt sage gerne Dankeschön oder für Gott oder auf Wiedersehen, sagt man dort. Aber ich habe versucht, wenigstens mit einem Satz dieser Frau ein bisschen Würde zu geben. Und ich habe kürzlich einen Vortrag gehört, der mich sehr berührt hat, von einem gewissen John Maxwell aus Amerika, der sagt, der stellt sich jeden Tag die Frage, does what I do add value to my fellow? Tut das, was ich tue, fügt es meinem Gegenüber Wert hinzu? Und genau das ist Dienen. Ich bekomme so einmal in der Woche Besuch von rumänischen Bettlerinnen meistens. Und die kommen ja meistens dann, wenn ich gerade Mittagsschlaf mache. Und da denke ich, oh no, jetzt nicht. Und dann gehe ich hin an die Tür und während ich hingehe, sage ich mir jedes Mal, geh nicht unter deine Würde. Und dann mache ich die Tür auf und sage ein freundliches, so gut ich es kann, rumänisches Grüß Gott. Und dann gehe ich rein und hole das Geld und dann stecke ich es in einen Umschlag, lege eine Karte dazu, auch wenn ich hundemüde bin, und schreibe irgendein Gruß drauf. Und sage, diese Menschen, die fast jeder verachtet, nein, ich lasse mich nicht herab, die irgendwie anzublaffen, nicht ums Verrecken. Ich bin grundsätzlich freundlich zu denen. Und wisst ihr was? Es macht jedes Mal was. Die gehen, die kriegen nicht viel, 5 €, aber die gehen jedes Mal mit einem Segen von meiner Haustür weg. Ich will mich nicht selber loben oder erheben, sondern ich habe ein Prinzip. Und das heißt, Mutter Teresa sagt, achte darauf, dass jeder Mensch aus der Begegnung mit dir etwas reicher weggeht. Warum? Weil Jesus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Versteht ihr? Das ist so wichtig. Jetzt sagt ihr, mein Pfarrer, ich hocke den ganzen Tag einen Burger und Kleinteile fräse, ich weiß nicht einmal, ist das für ein Auto, für ein Schiff oder für ein Radio? Wer hat da was davon? Dann sage ich, stimmt. Es gibt Berufe, wo man nicht weiß, was man macht. Und viele Chefs machen sich nicht einmal die Mühe, denen zu erklären, wofür sie eigentlich arbeiten. Das stimmt. Und trotzdem machen sie dieses Teil für jemand. Und sie können dieses Teil mit Liebe machen. Und sie können, wenn sie in die Kaffeepause kommen, überlegen, was habe ich für eine Gelegenheit, einem anderen Menschen etwas Wert zu schenken. Das ist das Prinzip der Diakonie, wie ich es verstanden habe. Und ich sage euch eins, was ich zutiefst glaube, ist, dass nur ein Mensch glücklich werden kann, der sein Leben so versteht. Nur wer einen Betrieb führt im Dienst der Menschheit, führt ihn letztlich gut. Nur wer im Chor singt oder leitet, um eigentlich damit zu dienen, der macht's gut. Das ist so unglaublich. Dieses Wort dienen, diakonein, im Griechischen, das hat in der Bibel alles durchdrungen. So wurde zum Beispiel buchstäblich jede Tätigkeit als Dienst verstanden. Die Pfarrer, die ersten Prediger, die verstanden plötzlich ihre Predigtarbeit als Dienst. Wenn die Frauen Jesus unterstützt haben mit Geld, dann heißt es im Lukas-Evangelium, sie dienten ihm mit ihrer Habe. Und der Petrus sagt im Brief, dient einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der Gaben Gottes. Alles wurde Dienst. Und wenn ihr im Büro sitzt und Abrechnungen macht, wenn ihr zu Hause sitzt und Windel wechselt, wenn ihr zu Hause sitzt und euch nicht mehr rühren könnt, weil ihr krank seid oder alt oder gebrechlich, ihr habt immer noch viele Gelegenheiten zu dienen. Selbst wenn ich im Rollstuhl sitze, kann ich dem, der mich pflegt, dienen, indem ich zu ihr sage oder zu ihm, schön, dass Sie da sind. Auf diese Weise füge ich Wert hinzu. Und das, liebe Freunde, ist das Letzte und das Wichtigste und das eine, was dieser Mann gemacht hat. Indem der diese Erde betreten hat, hat er gesagt, ich gebe meinen verlorenen Kindern ihren Wert zurück. Und als er am Kreuz die Arme ausgespannt hat, und da war links der Verbrecher und rechts der Verbrecher, ja, und dann gibt er denen ihre Würde als Menschen zurück. Und er sagt, sogar ihr seid nicht vergessen. Ja, und so möchte ich schließen und nochmal allen danken, die in irgendeiner Weise dienen. Mein Gott, wo wären wir ohne euch? Ohne eure tausend kleinen und großen Dienste. Und ich wünsche euch, all denen unter euch, die das noch nicht begriffen haben, dass ihr lernt, eure Arbeit als Dienst an Gott zu verstehen. Und wenn ihr eine unsinnige Arbeit tut, was völlig verrückt ist, wenn der Chef euch jeden Tag die allerletzte Arbeit gibt. Und da gibt es einen letzten Tipp, den schreibt der Petrus an die Sklaven. Tut alles, was ihr tut, als dem Herrn und nicht für Menschen. Und so segne euch Gott. Amen.